Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wenn wir uns an den Rechner setzen, wenn wir mit dem Tablet oder Smartphone ins Netz gehen, dann werden sich die allerwenigsten fragen, was genau der Computer da gerade macht. Es läuft ja im Grunde alles automatisch.
Und zwar gesteuert von der Software im Hintergrund. Und diese Software kann angreifbar sein für Hacker, für Schadstoff, für Schadsoftware.
Der aktuelle Fall, der gerade für Aufregung sorgt, betrifft uns EndanwenderInnen zwar selbst nicht direkt, aber viele Dienste und Webseiten, die wir nutzen. Und zwar geht es um das Unterprogramm Log4j. Log4j ist eine sogenannte Logging-Datei. Sie kommt vor allem in Server-Software zum Einsatz. Und mit ihr wird im Hintergrund alles mitgeschrieben, was im Datenaustausch so passiert.
Log4j ist ziemlich beliebt und hat, wie jetzt bekannt wurde, eine massive Sicherheitslücke, Log4Shell genannt. Die ist so verheerend, dass das Bundesamt für Informationssicherheit die höchste Alarmstufe ausgerufen hat. Alarmstufe Rot.
Was genau ist da los? Unser Kollege Hagen Terschüren hat sich das angesehen.
Das Internet brennt. Eine einfache Zeichenkette genügt und schon können AngreiferInnen einen Webserver komplett übernehmen und alles kontrollieren. Und alles meint in diesem Fall nicht nur, was auf dem Server selbst geschieht. Cybersecurity-Expertin Caroline Desiree Töpfer erklärt:
Die aktuelle Lücke bietet eben auch die Möglichkeit, nicht nur in diesem Umfeld zu bleiben, sondern eben auch darüber andere Systeme, sogar Systeme, die nicht unbedingt direkt mit dem Internet verbunden sind, zu erreichen.
Es sind also auch Systeme in Gefahr, die einfach nur mit dem kompromittierten Server verbunden sind. Und das sind nicht gerade wenige. Denn Log4j ist in Java geschrieben.
Im Endeffekt muss man sich vorstellen, dass Java die zweithäufigste Programmiersprache ist in unserem Internet. Und die Server, die betroffen sind, diese Art von Servern, ungefähr ein Drittel des Internets findet so auf solchen Servern statt.
Wenn EntwicklerInnen Software für Server schreiben wollen, beginnen sie häufig nicht bei Null, sondern setzen auf sogenannte Bibliotheken. Bibliotheken sind fertige Programmbausteine, die man in seine Software integrieren kann. Und die wiederum selbst häufig Code aus anderen Quellen verwenden. Wie eben Log4j. Das kann man sich ein wenig wie bei einer Weihnachtsgans vorstellen. Die zuzubereiten ist schon Arbeit genug, also kauft man sich den Rotkohl fertig abgepackt, statt ihn von Hand zu schneiden. Der Rotkohl wäre in diesem Beispiel die Bibliothek. Aber in dem Rotkohl sind Äpfel enthalten, die der Hersteller selbst auch nur zugekauft hat. Log4j ist hier der Apfel. Und den hat leider niemand darauf kontrolliert, ob er verfault ist. Ist er aber, und jetzt ist das ganze Essen schlecht. Log4j ist eine Open-Source-Software der Apache-Stiftung. Theoretisch ist das super, denn dank des offenen Quellcodes steht es jedem frei, Log4j bis ins Kleinste zu analysieren und Fehler zu finden. Doch das ist in diesem Fall nicht passiert. Denn wer guckt schon, wo der Apfel im Fertigrotkohl herkommt? Und das macht das Problem mit Log4j auch so anders als andere Lücken.
Meistens, wenn wir Sicherheitslücken haben, ist es so, dass die eine bestimmte Software betreffen oder einen bestimmten Hersteller oder ja, dass sie sich eigentlich relativ gut lokalisieren lässt. Also dass auch bei den Leuten die Alarmglocken angehen.
Das Problem ist, dass fast niemand einfach Log4j installiert, sondern es Teil von anderen Programmen ist. Und an dieser Stelle fängt die Rotkohl-Analogie auch zu hinken an. Denn selbst ein aufwendiges Weihnachtsessen besteht aus verhältnismäßig wenigen Komponenten. Auf einem Webserver können es aber mehrere hundert Programme sein, die alle Log4j einsetzen, ohne dass die Administratoren davon wissen. Und die müssen jetzt händisch alle davon durchsuchen und Patches einspielen. Das ist viel Aufwand mit großem Potenzial dafür, dass einem etwas durchrutscht. Und genau das macht die Sicherheitslücke für AngreiferInnen auch so attraktiv. Bereits jetzt wird sie von Kriminellen für Ransomware, also quasi Erpressersoftware, benutzt. Und mehrere Berichte von Cybersecurity-ForscherInnen legen nahe, dass auch Staaten wie China oder der Iran sie bereits einsetzen. Es bietet sich also gerade ein riesiger Angriffspunkt, weil das halbe Internet ein kleines Stück Software benutzt, über das sich offensichtlich zu wenig AnwenderInnen, darunter auch Weltkonzerne mit Milliardenvermögen und riesiger IT-Abteilung, einen Gedanken gemacht haben. Wäre es also vielleicht besser, Bausteine wie Log4j selber zu programmieren und nicht auf Fertiglösungen zurückzugreifen? Caroline Desiree Töpfer sieht das nicht so.
Im Endeffekt wäre es wahrscheinlich noch schlimmer, wenn jeder hingehen würde und sich das Ding zusammenbaut, damit überhaupt ein Überblick gewährleistet ist im besten Fall und andere Leute verstehen können, was andere Leute wiederum so programmieren.
Das Problem sind also nicht die zentralen Bausteine, sondern dass diese offenbar nach dem Programmieren nicht vernünftig kontrolliert werden. Und das, obwohl es dank dem offenen Quellcode für alle möglich wäre.
Log4j, ein kleines, aber ziemlich wichtiges Programm als große Sicherheitslücke. Programmiert und betreut als Open-Source-Software von Menschen, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen.
Log4j wird als Teilprogramm unzählige Male in anderen Programmen verwendet. Wikipedia nutzt Log4j, die Deutsche Bahn, SAP und viele andere.
Erste Hackerangriffe hat es auch schon gegeben. Der Bundesfinanzhof, das oberste deutsche Finanzgericht, hat gestern deshalb seine Website abgeschaltet.
Nur ein einzelner Mensch betreut Log4j, ein sogenannter Maintainer. Und der tut das, wie man erfahren konnte, ehrenamtlich. Ganz schön viel Verantwortung für so eine wichtige Infrastruktur, oder? Wir haben mit Katharina Meyer vom Sovereign Tech Fund über Log4j und über Open Source im Allgemeinen gesprochen.
Wir wollten wissen, warum Open Source nicht besser betreut und besser gefördert wird, um in Zukunft die Risiken für solche Sicherheitslücken zu verringern. Der Sovereign Tech Fund hat dazu im Auftrag für die Bundesregierung eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.
Zuerst haben wir nach der Apache Foundation gefragt, die Log4j betreut. Ein gemeinnütziges Projekt, durchaus renommiert, aber gearbeitet wird dann dort trotzdem umsonst. Warum?
Das mit dem Gratisarbeiten hat sich, glaube ich, historisch so fortgespielt. Die Kenntnisse, die zur Betreuung dieser Programmkomponenten benötigt werden, die sind oft an einzelne Personen gebunden, die diese Komponenten eben geschrieben haben, sich damit schon ihr halbes Leben beschäftigen. Es ist so, dass die Tätigkeiten, die anfallen bei der Betreuung einer Software und beim Schreiben einer Software, sehr unterschiedlich sind. Und natürlich die Präferenzen, ob man diesen Programmteil dann noch betreuen möchte, auch unterschiedlich verteilt sind. Das Programmieren an sich nimmt, wenn man sich Software in der Wissenschaft anguckt, vielleicht so 15% der gesamten Arbeiten an Code an. Der Rest besteht aus Kommunikation, Koordination, eigener Fortbildung und dem Integrieren und immer wieder Überprüfen auf neue Programmier- und Sicherheitsparadigmen. Und das möchten einige der Entwickler der Ursprungskomponenten eben nicht zu ihrem Hauptjob machen, verständlicherweise, sondern es hat sich herausgebildet, dass sie das dann in ihrer Freizeit machen. Ein digitales Ehrenamt sozusagen.
Das hat, glaube ich, den einen oder anderen von uns auch sehr überrascht, dass das wirklich so eine Handvoll Freiwillige sind, die das ehrenamtlich machen. Open Source Software, die kann, darf und soll ja von jedem benutzt werden, auch dann für kommerzielle Zwecke. Und die Hoffnung dahinter ist, wer davon profitiert, der beteiligt sich natürlich auch daran, indem er die Software weiterentwickelt oder eben auch auf Sicherheitslücken überprüft. Das scheint ja aber zumindest in diesem Fall nicht passiert zu sein. Warum eigentlich nicht?
Ich würde fast sagen, das ist ein systemisches Problem und wir reden zwar immer über die Technologie, aber eigentlich müsste man sich viel mehr auf die sozialen Praxen im Programmieren, gerade im Open-Source-Bereich konzentrieren, denn das ist sowas wie eine Kulturtechnik mit normativen Regeln und unausgesprochenen Absprachen, die man einhalten sollte, wenn man offene Komponenten nutzt. Das hat eine Zeit lang in den Anfangsjahren auch gut funktioniert, aber eben dadurch, dass diese Bausteine in sehr guter Qualität und eben für Innovationsvorgänge frei zur Verfügung standen, haben diese Absprachen irgendwann nicht mehr gegriffen bei der Skalierung. Das heißt, gerade muss man tatsächlich sagen, im kommerziellen Raum wurden diese Bausteine viel verbaut, viel genutzt, teilweise ungeprüft, eingebaut, ohne dass was zurückgegeben wurde. Und so hat sich dann die Divergenz aufgebaut, dass irgendwann eine Übernutzung bei gleichzeitiger Unterversorgung dabei herausgekommen ist. Und jetzt wird es eben um den Strukturaufbau nochmal gehen, nachdem man es lange Jahre frei so laufen lassen hat, dass die Unternehmen gefragt werden, Open-Source-Strategien zu entwickeln, sich zu überlegen, wie sie sich eben auch an diesen Communities, die das zur Verfügung stellen, besser beteiligen können. Und man sich fragen muss, jetzt wo Software ein großer Teil der Infrastruktur der Gesellschaft im digitalen Raum auch bedeutet, ist vielleicht auch der Staat gefragt, da zu unterstützen, als Teil der Daseinsvorsorge.
Eben, Sie haben beim Sovereign Tech Fund eine Machbarkeitsstudie zu digitalen Basistechnologien durchgeführt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Heißt das, das Problem wurde tatsächlich mittlerweile von der Politik erkannt?
Das Problem wurde mittlerweile von der Politik erkannt und auch von weiteren Teilen der Gesellschaft, denn wir hatten eine ähnliche Situation wie mit Log4j schon vor einigen Jahren einmal. Damals ging es um den Heartbeat-Bug. Da sind die gleichen Dynamiken wirksam geworden und es gab schon mal eine kritische Lücke in einem Open-Source-Programm. Und damals hat man angefangen zu diskutieren, was denn die Ursachen dafür sein könnten. Es ist nicht so, dass das Wissen fehlt, weil die Wissenschaft schon seit vielen Jahren darauf hinweist, wie diese Produktionsbedingungen in den Communities sind, wie der Einsatz von Open Source im Zusammenspiel mit der Wirtschaft funktioniert. Also die Grundlagenforschung ist schon seit einigen Jahren da. Es ist aber trotzdem ein Nischenthema. Das heißt, wenn man nichts hat, woran man es so bildlich erklären kann, wie jetzt gerade an der Berichterstattung, dann gerät Infrastruktur, solange sie gut funktioniert, immer wieder in Vergessenheit. Und man müsste aber in den Zeiten natürlich dafür sorgen, dass diese Systeme besser abgesichert sind und auch Leute gut an Software arbeiten können, in denen es keine Krisenmomente gibt und nicht erst dann, wenn alles zusammenbricht.
Aber wie kriegt man das denn genau hin? Also wenn wir nochmal so festhalten, diese Firmen, die bedienen sich an der Open-Source-Software und prüfen das auch nicht weiter nach, weil sie dafür kein Geld ausgeben wollen und sich auch irgendwie gar nicht verantwortlich fühlen für das große Ganze. Also diese Solidarität, die da vielleicht mal so als hehrer Gedanke hinterstand, die ist ja da auch nicht gegeben. Also wie schafft man das dann? Das geht doch dann letztendlich nur mit Geld und dass man sich darauf einigt, dass Leute eben nicht mehr ehrenamtlich im Hintergrund und arbeiten, oder?
Ich glaube, nach allem, was ich weiß aus meiner eigenen Forschung und den Untersuchungen, die wir jetzt für die Studie angestellt haben, ist Geld ein Lösungsansatz, aber eben nicht der entscheidende. Es geht vielmehr darum, sich die Praxen nochmal genau anzugucken, was genau passiert beim Programmieren eigentlich, wie kommt es von der Entstehung einer neuen Programmkomponente zu deren Weiternutzung? Wer ist daran beteiligt? Welche Prozesse sind neben dem Programmieren eben noch wichtig? Das sind teilweise Ressourcenentscheidungen, wie das Geld, das da ist, verteilt wird. Das ist eine dann auch Forschungstransfer, dass man sich anguckt, wo sind die aktuellen Anfälligkeiten? Es gibt zum Beispiel einen ganzen Forschungsbereich, der heißt Supply Chain Attacks. Da ist seit einigen Jahren bekannt, dass die Probleme durch die Bauart von Systemen immer weiter zunehmen werden. Und man muss aber die akademische Forschung und diejenigen, die es in der Praxis umsetzen, zusammenbringen. Man muss vielleicht Programmierern von Infrastrukturkomponenten dabei helfen, Nachwuchs zu gewinnen, damit eben dieses Wissen, das sie sich über Jahre erarbeitet haben, das gar nicht formal abbildbar ist, weil es da eben oft um eine Demografie geht. Die haben sich mit 14 oder 15 selber Programmieren beigebracht, die haben teilweise politische Motivationen. Das ist alles keine formale Bildung, die aus der Universität oder so hervorgeht, sondern echtes eigenes Interesse, dass die auch jemanden finden, auf den sie das übertragen können. Dass man einfach überall so ein bisschen mehr Stabilität einbaut. Und das kann man aber nicht von oben machen und nur bei der Koordination unterstützen und eben auch muss man zusammenarbeiten mit den Softwarestiftungen, die es schon gibt. Aber man kann an diesen Schnittstellen noch sehr viel machen, um das ganze System eben zu unterstützen.
Also Ziel muss die nachhaltige Stärkung des Open-Source-Ökosystems sein. Wie wichtig ist denn hierbei die Rolle des Staates, also die staatliche Daseinsfürsorge, wenn man könnte ja schon sagen, dass Open-Source ein Teil der öffentlichen Infrastruktur ist?
Das könnte man absolut sagen. Und in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens ist es ja schon anerkannte Praxis, dass wenn Güter, wenn man aus wirtschaftlicher Sicht drauf guckt, eben die Kennzeichen eines Gemeinguts haben, wo es ganz schwer ist, alleine den Markt regeln zu lassen, dass die in ausreichender Qualität und für alle zugänglich zur Verfügung stehen, dann ist so ein klassischer Spielrahmen für Handlungen des Staates. Und es ist nicht so gemeint, dass der Staat deswegen Libraries selber pflegen sollte oder die betreiben oder unmittelbarer Akteur sein in diesem ganzen System. Aber es gibt genügend Wege und Mittel, die wir jetzt auch abgeprüft haben im Rahmen dieser Studie, wie man dazu beitragen könnte, dass eben Staat, Zivilgesellschaft, Universitäten und Industrie gemeinsam daran arbeiten, bestmögliche Strukturen zu schaffen, um diese Arbeit besser zu organisieren, um Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen und um eben auch das Wissen an allen Stellen voranzutreiben, das man braucht, um dieses Ökosystem zu verstehen.
Wenn man jetzt diesen Fall Log4j nochmal nimmt, was würden Sie sagen, was ist denn so ganz unmittelbar die allerwichtigste Forderung, die man vielleicht da jetzt stellen müsste und durchsetzen müsste, auf die man sich einigen müsste?
Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, man sollte sich in dieser Situation nicht auf die Maintainer konzentrieren und denen die Vorwürfe machen, denn die baden in gewisser Weise nur Probleme aus, die an anderer Stelle ihre Ursache haben. Und man muss auch darauf hinweisen, Open Source als Produktionsstrategie ist nicht das Grundproblem, sondern eben diese gegenläufigen Dynamiken. Also, dass man lange Jahre einfach nur geguckt hat, ob alles gut geht und funktioniert und sich jetzt eben im Nachhinein Strategien überlegen muss, wie man das für alle Seiten nachhaltiger gestalten kann.
Katharina Meyer vom Sovereign Tech Fund über Open Source Software als wichtiges digitales Basisprojekt und die Möglichkeit, durch bessere staatliche Fürsorge Sicherheitslücken, wie sie jetzt bei Log4j aufgetreten sind, in Zukunft zu verringern.
Ich habe mal überlegt, ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber wir haben ja bisher mit Log4j noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich weiß nicht, sind wir Internet-Loser vielleicht? Nee, ne?
Nicht wirklich, denn ich muss dir sagen, ich habe tatsächlich schon damit zu tun gehabt. Ja, also unmittelbar nachdem unser Redakteur in die Runde rief, das Internet brennt, habe ich wirklich am nächsten Morgen einen mega Albtraum gehabt, nämlich dass mein Smartphone, was ich in der Hand hatte, sich sämtliche Anwendungen darauf so zerbröselt sind, weißt du, wenn es alles so in sich zusammenfällt und da war mir klar, es hat mich jetzt erreicht. Ich war völlig, völlig geschockt.
Und das war im Traum, aber schon mit Log4j so verbunden?
Natürlich, ist nicht der Name Log4j gefallen, aber es ist das Ding an sich schon gefallen. Also es war mir klar, das Ding hat mich jetzt erreicht.
Ah, ich finde es interessant, weil ich hatte vor ein paar Tagen auch einen Traum mit dem Radio, allerdings einen Traum, den ich immer mal wieder habe. Ich hatte so ein großes Projekt auf, so ein Audioprojekt mit so ganz vielen Tonspuren und so. Und bevor ich es abspeichern konnte, ist es zusammengebrochen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob es mit Log4j oder unserer Diskussion, die wir da in der letzten Woche schon geführt haben, zu tun hatte, aber vielleicht ist da was getriggert worden.
Aber hätte sein können.
Hätte auf jeden Fall sein können. Ne? Genau. Wobei unser Redakteur sagt ja immer, es ist ja nicht unser Endanwenderproblem, sondern eigentlich, es hat was mit den Servern zu tun, ne? Mit der Server-Software. Da ist Log4j vor allem verbaut.
Na gut, aber es kann uns natürlich erreichen. Irgendwie ein Jahr soll es ja dauern, bis man überhaupt sagen kann, was da jetzt wirklich drin ist. Aber ich habe, um mal diese Ignoranz deutlich zu machen, die wir User vielleicht auch haben. Ich habe dann als zweites, bevor ich aufwachte, noch geträumt, ach, ich habe ja noch ein altes Smartphone, dann nehme ich einfach das natürlich völlig gaga, weil das dann wahrscheinlich auch kaputt gewesen wäre. Aber wir machen uns vielleicht als User zu wenig Gedanken, wissen auch zu wenig darüber, was da im Hintergrund eigentlich abläuft.
Ich habe jetzt trotzdem immer diese Karikatur so im Blick, die wir gesehen haben, wo so ein ganz kompliziertes Schrankgebilde ist und ganz unten so als ganz kleiner Stützpfeiler ist so ein ganz dünnes Ding und das ist Log4j praktisch und wenn das ja zusammenbricht, dann bricht das alles zusammen.
Und darauf fußt unser Internet und die Anwendung.
Nein, Internet ist ja nicht mehr so wichtig. Ne?
Krass.
Ja.